Okay, Leute. Ich wollte es mal ein bisschen spannend machen. Denn der Predigttitel lautet: Im Auftrag seiner Majestät. Spannendes Leben. Das ist das Thema dieser Predigt und es geht darum, wie Gott uns in einem Leben voller Freude und Spannung führen kann, indem wir uns von seinem Heiligen Geist leiten lassen. Der Bibeltext zu diesem Thema, der steht in der Apostelgeschichte 26 bis 40. 8 ist ja falsch. So, Leute, wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Ansonsten, ich lese das auch vor. Ich lese das auch gerne vor. So, ich muss nochmal ganz kurz den Bibeltext dazu nehmen. Habt ihr auch sowas parat? Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's mich, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer. Und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er aber zog seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten des Evangeliums, das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Damit ein bisschen verständlich wird, worauf dieser Text aufbaut, ich erzähle euch kurz die Vorgeschichte. Wenige Zeilen zuvor passiert diese tragische Geschichte. Stephanus wird gesteinigt, weil er die Wahrheit von Jesus predigt und das religiöse Establishment, die Priester und Schriftgelehrten, das nicht aushalten konnten, dass jemand in solcher Vollmacht von diesem Jesus redet, den sie ja nun gerade gekreuzigt haben und wo ständig das Gerücht ging, dass der sowieso noch lebt und auferstanden ist. Das konnten sie gar nicht aushalten. Und daraufhin begann eine Verfolgung der Gemeinde, so dass alle, bis auf die Apostel, in die umliegenden Provinzen und nach Samaria flüchteten. Unter ihnen war Philippus. Das war einer von den Diakonen, die in der Jerusalemer Gemeinde gewählt wurden. Ein Kollege von Stephanus sozusagen. Sobald er in Samarien ankam, hat er das Wort Gottes gepredigt und in Samarien war eine riesige Bekehrungswelle, ein gewaltiger Aufbruch. Philippus wurde dort so stark von Gott gebraucht, unter anderem auch mit Zeichen und Wundern. Und dann kommt diese plötzliche Berufung woanders hin. Der soll ganz woanders hingehen, eine andere Straße, so völlig, wo es öde ist. Jetzt habe ich mich in der Zeile verrutscht, Leute, Entschuldigung. Ich weiß, es ist mit Computern nicht so leicht. Und da ist dann wirklich so die Frage, ja, mitten in dieser gerade begonnenen, blühenden Evangelisationsarbeit schickt Gott einen Engel und gibt Philippus den Auftrag, also verlass mal diese Arbeit hier, mach dich auf den Weg zu einer einsamen Landstraße. Wenn wir jetzt mal bei diesem Auftrag Gottes verweilen und mal so tun, als wüssten wir nicht, wie diese Geschichte ausgeht, was würde wohl in uns vorgehen? Stell dir vor, da wollen wir alle hin, wir stecken in einer riesigen Erweckung. Ganz großes Ding. Und Gott sagt, lass alles stehen und liegen, jetzt, und geh dahin, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Und es ist noch nicht mal die Frage geklärt, wer folgt denn dieser Arbeit nach, wenn ich weggehe? Wer macht das Ding zu Ende? Das wusste auch Philippus nicht. Ja, klingt doch irgendwie falsch. Riesige Aufgabe, Aufbruch Gottes, Erweckung, viele bekehren sich und mittendrin, geh mal woanders hin. Kein Nachfolger, nichts geklärt, nicht geklärt mit Nacharbeit, was ist mit den Leuten, bleiben sie bei Jesus? Nix. Kann das von Gott sein? Das scheint ungefähr so sinnvoll, als wenn Gott zum Beispiel ein Pastor aus einem extrem gut besuchten Grundkurs, wo es wirklich die Leute an dem Wort Gottes hängen und begeistert sind von dem, was sie hören, rausruft und sagt, geh bei strömenden Regen, stell dich mitten in den Sachsenwald. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet da, mitten bei strömenden Regen im Sachsenwald, jemand vorbeikommt, der dann auch noch Fragen zum Glauben hat, ist menschlich gedacht kleiner als einen Sechser im Lotto zu kriegen. Das mich da so beeindruckt, das ist die Reaktion von Philippus. Er fängt nicht an, mit Gott zu debattieren und sagt, sag mal, Gott, du kennst diese Straße von Gaza, ich meine, da kommt nie jemand lang. Da ist Staub, da sind Steine, da ist sonst nichts. Vielleicht huscht da mal irgendein Skorpion vorbei. Aber sehr geschäftig geht's da nicht zu. Da soll ich wirklich hin? Nein, er debattiert nicht mit Gott. Er geht hin. Er sagt auch Gott nicht, ja, ich komme, geh da hin, sobald ich einen Nachfolger für diese Arbeit gefunden habe. Er geht sofort. Und was mich dabei beeindruckt ist, Philippus muss offensichtlich ein ganz tiefes Vertrauen gehabt zu haben, dass das, was Gott sagt, was er tun soll, gut und sinnvoll ist. Dass Gottes Leitung gut und sinnvoll und richtig ist, auch wenn es im ersten Augenblick menschlich gesehen total unsinnig klingt. Er denkt nicht die Gedanken, die ich eben entwickelt habe, nach dem Motto, was ist denn da und da auf der Straße ist nichts los und so. Er denkt da überhaupt gar nicht nach. Vielleicht hat er sich innerlich schon gefragt, was in aller Welt er in dieser Einöde soll. Denn ich habe mal mir den Spaß gemacht, das auf einer Landkarte nachzugucken, von Samaria bis zu dieser Straße nach Gaza. Das sind gute 100 Kilometer. Zu Fuß. Er wird eine Weile unterwegs gewesen sein. Er hat genug Zeit gehabt, um über diesen seltsamen Auftrag Gottes nachzudenken. Aber ich vermute, auch genug Zeit gehabt, um Gott zu sagen, ich weiß zwar nicht, was du vorhast, aber ich vertraue dir. Denn er hat genug erlebt mit Gott, um zu wissen, dass Gott nicht einfach so etwas sagt, sondern einen Grund dafür hat. Er hat auch vermutlich oft genug erlebt, dass Situationen, in denen er auf Gott gehört hat, die Situationen waren, wo er ihm am tiefsten begegnet ist und wo er meint, gemerkt hat, das war sowas von erfüllend, weil ich war mitten im Willen Gottes. Ich habe getan, was richtig ist. Wir können mal festhalten, für uns und uns so ein bisschen hinter die Ohren schreiben, Gottes Führung muss nicht immer so sein, dass wir denken, das ist jetzt gut und sinnvoll und total nachvollziehbar, dass ich das tun soll. Es kann auch sein, dass wir denken, was ist denn das jetzt? Macht für mich irgendwie nicht wirklich Sinn. Soweit wir die Dinge überblicken können, kann das absolut sein, dass wir in Situationen von Gott gerufen werden, wo wir denken, Gott, was für einen Sinn macht das hier jetzt? Aber wir können eben nur einen Teil überblicken. Wir sehen die staubige Straße. Gott sieht mehr. Und wir sind dann herausgefordert, Gottes Reden zu vertrauen und uns auf den Weg zu machen, auch wenn uns so manches, was wir hören und wo wir der Meinung sind, ja, das wird wohl Gott gewesen sein, aber Sinn macht's für mich nicht, dass wir dann trotzdem gehen und vertrauen, dass das Gottes Führung ist. Philippus hatte keinen Grund daran zu zweifeln. Und wenn er keinen Grund hatte zu zweifeln, dann können wir auch vertrauen. Ohne, dass wir im Voraus wissen, was uns erwartet. Und Leute, wenn das nicht Spannung pur ist, dass Gott uns irgendwo hinschickt und irgendeinen Auftrag gibt. Und sei es, dass er sagt, du geh mal da vorne, da in den Laden. Du willst da gar nichts kaufen, das weiß ich, aber geh da mal rein. Und du denkst, okay, ich mache mir eigentlich nichts aus so Stirumseln, diesem Dekozeug, was da verkauft wird, aber ich gehe da rein. Vielleicht hat das ja einen Sinn. Du weißt nicht, was kommt. Gott kann dir irgendwas sagen als Auftrag mittendrin, wenn du offen bist für sein Reden, wo du dich fragst, okay, verstehe ich nicht, mache ich aber. Nicht zu wissen, was kommt, aber zu wissen, Gott weiß es und er hat alles vorbereitet, das ist der wahre Nervenkitzel. Das ist echte Spannung. Das ist unterwegs sein im Auftrag seiner Majestät. Keine Ahnung, wie lange Philippus dort gewartet hat, nachdem er angekommen ist an seinem Ziel. Vielleicht eine Stunde, vielleicht fünf, vielleicht auch noch länger. Und plötzlich, große Staubwolke, man sieht, da kommt was. Diese einsame Straße, da kommt jemand vorbei. Und was für jemand? Der hat einen eigenen Wagen. Das war eine Seltenheit zu dieser Zeit. Die hohen Priester und die etwas reicheren, die sind auch nicht mit dem Wagen gefahren in der Regel, die hatten Esel, auf dem sie geritten sind. Aber mit dem eigenen Wagen, das ist schon was, das konnten sich nur die ganz Reichen und Einflussreichen leisten. Und es handelt sich hier auch um einen Reichen und Einflussreichen. Mit heutigen Worten kann man sagen, das ist der äthiopische Finanzminister. Er ist direkt der Herrscherin überstellt und er war, obwohl er kein Jude ist, sondern wahrscheinlich so ein Proselyt, ein Gottesfürchtiger, einer, der dem Judentum nahe stand, der war in Jerusalem beim Tempel, um dort anzubeten und ist, weil er vom Gott Israels gehört hat, 2000 Kilometer weit gereist, um das zu tun. Und nun ist er mit seinem Dienst Mercedes auf dem Weg nach Hause und liest den Propheten Jesaja. Und für Philippus muss naheliegen, dass dieser Mensch, der dort mit seinem Wagen kommt, mit Gottes Auftrag zu tun hat, weil er hat ja nun schon lange gewartet und das ist das Erste, was auf dieser Straße passiert. Außer vielleicht einen gelegentlichen Skorpion, der da mal rüberkreuzt, aber das war ja klar, dass der da irgendwie nicht von Gott geschickt ist. Aber obwohl er sich sicher sein kann, das wird wahrscheinlich das sein, was Gott möchte. Er marschiert nicht auf eigene Faust los auf diesen Wagen zu, sondern er wartet auf das Reden des Heiligen Geistes, der dann ihm zu ihm sagt, dass er sich zu diesem Wagen halten soll. Aber er wartet eben auf das Reden des Heiligen Geistes, ohne loszulaufen. Und mich beeindruckt diese Haltung, dass er nicht nur im Geist startet und gehorsam ist und diesen Weg geht und sagt, ich gehe zu dieser einsamen Straße, sondern dass er im Geist weitermacht und sagt, ich möchte hören, was du mir als nächstes zeigst, anstatt zu sagen, alles klar, ich gehe drauf los, ich weiß, was zu tun ist. Er wartet die Führung des Heiligen Geistes ab. Und ich stelle mir das mal einen Moment mal vor. Ich finde das schon irgendwie spannend, von Gott losgeschickt zu werden, um nicht und nicht zu wissen, was soll man da, was kommt. Nur zu wissen, Gott hat was vorbereitet und er wird es Stück für Stück enthüllen. Und das ist nicht nur etwas, was Philippus erfahren hat und dass es einmalig für Philippus gilt, sondern das ist etwas, wenn wir offen sind für das Reden des Heiligen Geistes, dann ist es etwas, was wir erleben dürfen. Agent Guido im Auftrag seiner Majestät. Sein Auftrag ist dringlich. Der kommt direkt vom Herrscher des Universums. Er weiß nicht, worum es geht. Nur Gott ist sein Auftraggeber und das weiß er. Und er Stück für Stück erkennt er, wohin er gehen soll. Und wird er das schaffen? Was wird passieren? Wird sich Gott wieder verherrlichen? Das ist Dramatik, die James Bond von Neid erblassen lässt, die jeden Thriller alt aussehen lässt und die durch keinen noch so guten Krimi zu toppen ist, weil das ist wahres Leben. Mir ist das sehr wichtig zu betonen. Gott fordert uns heraus, weil er möchte, A, dass wir ihm gehorchen, weil er einen Plan hat mit dem, was er uns zeigt und will. Aber er möchte uns auch ein erfülltes und spannendes Leben geben. Wenn man sich umguckt in dieser Welt, also vor 30 Jahren, da gab es noch nicht so viele krasse Extremsportarten, Bungee-Springen. Also allein von dem Gedanken, mich da irgendwo von sowas Hohen wie einer Brücke im freien Fall runterzustürzen, kommt mir das Essen hoch. Manche Leute brauchen diesen Kick. Manche Leute gehen Haitauchen. Ich finde die ja ganz nett auf Distanz. Aber ich muss keinen 6 Meter weißen Hai direkt nur durch ein paar Gitterstäbe von mir getrennt haben. Manche brauchen diesen Kick. Es sei ihnen gegönnt. Warum suchen so viele diesen Kick? Gott hat uns so gemacht, dass wir eine gewisse Spannung brauchen, um das Leben zu genießen. Keiner von uns möchte ein Leben haben, das ruhig und ereignislos Tag für Tag gleich ist. Du stehst morgens auf um 8, du frühstückst um 9, du isst zeitig mittags um 12, zwischendrin guckst du Fernsehen oder zum Fenster raus, es ist immer der gleiche Trott und wird durch nichts Neues unterbrochen. Wer möchte ein Leben haben, das Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr so vor sich hin plätschert? Oder du gehst zur Arbeit, du sitzt an deinem Schreibtisch, du hast immer den gleichen Papierkram, das passiert nichts Aufregendes, sind immer die gleichen Dinge, Jahr für Jahr, immer so weiter. Und deswegen suchen viele außerhalb des Alltags nach diesem Kick. Und Gott möchte nicht unserem Kick begegnen, aber er hat diese Sehnsucht nach einem Leben, das erfüllt ist, in uns hineingelegt. Und unser Bedürfnis, das er in uns hineingelegt hat, nach einem ereignisreichen, einem spannenden Leben, wird gestillt, wenn wir uns durch den Heiligen Geist leiten lassen. Schauen wir mal zu, wie das Abenteuer mit Philippus weitergeht. Er hat den klaren Auftrag erhalten, sich zu dem Wagen zu halten. Er bekommt mit, der liest Jesaja, der da in dem Wagen ist. Warum bekommt er das mit? Weil es im Altertum üblich war, laut zu lesen. Niemand hat dort leise gelesen. Die haben immer laut gelesen. Und es ist genau diese Stelle, die auf Jesus hinweist. Und Philippus wird in dem Moment gedacht haben, wow, Gott hat alles vorbereitet. Ist das genial. Er weiß, was zu tun ist. Jetzt hat er Handlungsfreiheit. Und Philippus wartet nicht darauf, dass der Mann sich aus dem Wagen lehnt und ihn fragt, sag mal, entschuldige bitte, bist du zufällig ein Gelehrter, der sich in Jesaja auskennt? Nein, er übernahm die Initiative, weil er begriffen hat, was der Auftrag ist. Er ist bereit, das zu tun, was Jesus ihm gesagt hat. Machet zu Jüngern. Und diesen Auftrag haben wir alle. Machet zu Jüngern. Denn das Machet zu Jüngern heißt auch für uns, genau wie für Philippus in diesem Moment, spannende Gespräche mit einmaligen Menschen zu führen. Denn ohne das Gespräch über Jesus werden die wenigsten mit ihm bekannt werden. Es gibt Situationen, da bekehren sich Leute, weil sie irgendwas im Fernsehen sehen, zu Hause direkt, weil sie vielleicht irgendeinen Gottesdienst gesehen haben. Es gibt auch Situationen, wo Leute direkt Gott begegnen und sich bekehren, aber das ist die wunderbare Ausnahme und die Regel ist, dass Gott uns, seine Agenten, im Auftrag seiner Majestät gebrauchen möchte, um diese Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Und Philippus lässt sich auf dieses spannende Gespräch ein, auf eine sehr sensible Art und Weise. Er war nicht darauf aus, zu beeindrucken oder zu überzeugen oder zu sagen, so, ich erkläre dir mal, was los ist hier. Sondern sagt, verstehst du, was du da liest? Und der Äthiopier hatte nicht verstanden und er lädt ihn ein und sagt, komm mit, erklär es mir. Und Philippus hat diesen Auftrag Jesu ausgeführt. Er hat sich in die Situation des anderen hineinversetzt. Fragt, hast du verstanden, was du da liest? Weil er vielleicht sich erinnern kann, dass er vorher auch nicht verstanden hat, bevor er Jesus kennengelernt hatte. Und er behandelt ihn mit Respekt und lässt den Mann reden und seine Fragen stellen und gibt ihm klare Antworten. Und das Zentrum des Gesprächs ist Jesus. Er begegnet dem Mann dort, wo er stand, hörte die Fragen und antwortete ihm. Er hat nicht versucht, über diesen Mann meine gesammelten theologischen Weisheiten auszugießen, sondern er hat einfach gehört, was braucht dieser Mensch? Wo kann ich ihm helfen? Er stellt keine Regeln auf, sagt, das musst du tun, das musst du tun, das musst du tun. Und hier übrigens meine gesammelte Theologie von Philippus einmal hier, damit du gleich weißt, wie der Hase läuft. Sondern er antwortet nur auf die Fragen, die ihm gestellt werden und nimmt das zum Anlass, Jesus zu verkündigen. Und das ist die spannende Angelegenheit ist, er versucht ihn nicht zwangs zu bekehren. Er knüpft an diesem Jesaja-Text, der zugegebene Steilvorlage ist, das Evangelium zu predigen. Aber er lässt offen, wie der Finanzminister da dieser Äthiopier drauf reagieren wird. Und das finde ich ganz wichtig. Das Gleiche gilt eigentlich auch für uns, wenn wir mit Freunden, Nachbarn, Verwandten, Arbeitskollegen oder mit jemand auf der Straße, der uns begegnet, reden, geht es nicht darum, dass wir alles daran setzen, dass sich diese Person jetzt bekehrt. Es geht um Beziehung. Gott hat nicht alles daran gesetzt, dass du dich jetzt bekehrst, sondern er will Beziehung. Dazu gehört die Bekehrung, natürlich, zwangsläufig, sonst kannst du nicht zu Jesus kommen. Aber er hat dich nicht überfordert, er hat dir nicht was übergestülpt und dich zugepredigt, sondern hat dich liebevoll gezogen und ganz individuell ist er auf deine Fragen und Bedürfnisse eingegangen. Und so sollten wir das auch tun, wenn wir mit Freunden und Kollegen und Nachbarn reden. Das ist unser Auftrag. Wenn wir uns darauf einlassen, den Auftrag Jesu auszuführen und es wirklich sagen, so Heiliger Geist, mach du das, leite du mich. Er wird uns in spannende Begegnungen stellen. Jedes Gespräch, jede Begegnung, die wir mit Menschen machen, ist ein einmaliges Erlebnis. Wird sich in der Form nie wiederholen. Das muss man sich auch mal klar machen. Das ist nicht irgendein Gespräch, was du führst. Es ist ein einmaliges Erlebnis, denn das kommt so nie wieder. Philippus hat sicherlich mit diesem Äthiopier eine Weile geredet. Er hat sich die Zeit genommen, die nötig war, um ihm alles, was er von Jesus wissen wollte, zu erklären. Es steht ja wörtlich, er verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde das, wenn sich solche Gelegenheiten ergeben, immer sehr spannend, wenn man auf interessierte Menschen trifft, sich Gespräche ergeben und man kann von Jesus erzählen. Nicht, weil man sagt, okay, wir haben gerade eigentlich übers Kino geredet, aber ich will jetzt von Jesus reden, sondern es ergibt sich. Leute sind fragend und du kannst von Jesus erzählen. Du kannst ihnen erzählen, wie sie ihn kennenlernen können. Ich finde solche Gespräche, wo auch mal heftig diskutiert wird und wo Menschen wirklich mit ihren tiefen Fragen ins Leben rausrücken, solche Gespräche sind total erfüllend und es ist spannend zu sehen, wie solche Menschen eine Entwicklung durchmachen. Zum Beispiel, wenn du merkst, ach, du hast mit dem geredet, der war so, der hatte Fragen ans Leben, hatte Fragen an Gott. Der ist noch lange überhaupt nicht auch nur ansatzweise Christ zu nennen, aber da ist was, was ihn reizt. Und du fängst an, für diesen Menschen zu beten und er entscheidet sich und macht einen Alpha-Kurs zum Beispiel. Oder kommt mit in die Gemeinde, kommt in die Gottesdienste und setzt sich mit Gott auseinander, so diese Entwicklung zu sehen, die dabei geschehen kann. Wenn man solche Leute ja begleitet, und das finde ich immer sehr spannend. Ich merke, das ist das, was ich mir für mein Leben persönlich auch sehr, sehr viel mehr wünsche. Vor allen Dingen im Hinblick auf die letzten Monate, wo ich eher das Gefühl hatte, dass das doch eher das Dahinplätschern war. Und solche Gespräche würde ich nicht im Mindesten eintauschen gegen irgendwas anderes. Und selbst wenn ich Preview-Karten für den neuen Star Wars hätte, dann würde ich die Preview-Karten, so sehr es mich reizen würde, glaube ich, eher jemand anderem geben. Wenn ich weiß, ich habe die Gelegenheit, mit jemandem zu reden und der hat Fragen und ich kann mit ihm über Jesus reden, das ist viel existenzieller, viel wichtiger, aber auch viel erfüllender für mich und viel spannender. Und Philippus, stellt ihn euch vor, er redet mit diesem Mann auf seinem Wagen und ihm wird bewusst, als er weiß, wen er da vor sich hat, was wird das für ein Segen sein, so ein einflussreicher Mensch kommt vielleicht zum Glauben und der betet wahrscheinlich innerlich, Jesus, mach irgendwas, dass das bei ihm ankommt. Denn das ist ein Multiplikator, ein Mensch, durch den viele sich bekehren können, wenn der erstmal Jesus angenommen hat. Letztlich wissen wir nicht, wenn wir mit Leuten reden, wen die noch alles kennen und welchen Einfluss die, wenn sie Jesus kennengelernt haben, auf ihr Umfeld haben. Aber anfangen muss es bei uns, dass wir sagen, Gott, ich bin dein Agent, deine Agentin. Ich bin im Auftrag von dir unterwegs. Wo ist mein Auftrag? Welchen Auftrag hast du für mich? Das ist unser Hauptjob. im Auftrag seiner Majestät unterwegs zu sein. Im Auftrag seiner Majestät bereit zu sein, auf ihn zu hören, egal wie schräg oder absurd uns das vorkommen mag. Philippus weiß, dieser Mensch könnte das Evangelium nach Äthiopien bringen. Und ich möchte euch eine ganz kleine Geschichte erzählen, von der, die mir eine Freundin zugetragen hat, beziehungsweise die sie mitgekriegt hat, weil sie selbst zugegen war, als die Geschichte erzählt wurde. Zu dem Zeitpunkt war sie in Kairo. Und es gibt in Kairo eine internationale Gemeinde. Und es hat sich dort ein Muslim bekehrt und brannte richtig für Jesus und hat gesagt, Leute, ich muss jetzt zurück nach Saudi-Arabien, aber ich möchte, dass ihr mir so viel arabische Bibeln in den Koffer packt, wie in diesen Koffer passen. Und ich habe auch noch einen zweiten, pack ihn voll. Der Pastor hat gesagt, du bist bekloppt. Du weißt, was sie mit dir an der Grenze machen, wenn sie dein Gepäck kontrollieren, das machen die. Und er sagte nur, mein Gepäck kontrolliert niemand. Ich gehöre zur arabischen Königsfamilie. Gott macht solche Dinge heute immer noch. Gott macht das nicht nur damals mit dem Kämmerer, Gott macht das auch heute noch. Und wir wissen das. Und als Philippus von dem Äthiopier die Frage hört, da ist Wasser. Gibt es irgendeinen Grund, irgendeinen Hinderungsgrund, warum ich nicht jetzt getauft werden könnte? Das könnte in ihm sowas ausgelöst haben, um einen ganz, ganz schwachen Vergleich zu bemühen. Das könnte sich so anfühlen, wie wenn der HSV durch das entscheidende Tor kurz vor Spielschluss das Spiel herumreißt und sich da mal wieder vorm Abstieg rettet. Ja, jeder HSV-Fan, jeder echte HSV-Fan wird, obwohl es nur die Rettung vom Abstieg ist, jubeln und ausflippen. Und wie viel mehr wir, wenn wir erleben, dass einer sich zu Jesus bekehrt, wieder eine Seele gerettet wurde, wieder Eintritt in den Hintern für den Teufel, eine Niederlage für sein Reich und Gottes Reich einen Sieg. Philippus hat innerlich wahrscheinlich eine innere Lobpreisparty gefeiert. Und Gott möchte uns vielmehr genau solche Situationen schenken in unserem ganz normalen Alltag. Hier vor Ort. Wenn wir bereit sind zu sagen, okay, Chef, okay Gott. Bond heißt es immer M, also insofern, okay G, welchen Auftrag hast du heute für mich? Und ihn zu fragen, Heiliger Geist, ich bin bereit, mich leiten zu lassen. Dann möchte uns über kurz oder lang solche Dinge über den Weg stellen. Wir dürfen das erwarten und wir dürfen mutig sein. Und wenn dir das Herz in die Hose rutscht und denkst, ich soll mit meinem Nachbarn reden, ausgerechnet mit dem, dann denk an Philippus, der dachte, was soll ich auf dieser Straße? Aber Gott sagt, ich gehe dahin. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Aber er hat alles vorbereitet. Wenn du mit deinem Nachbarn reden sollst, er dich irgendwo hinschickt, zu irgendeiner Gegend in Lauenburg, zu irgendeinem Laden, zu irgendwas sonst und sagt, da, geh hin, dann kannst du sicher sein, er hat sich was dabei gedacht. Und hat alles schon vorbereitet. Und wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen, dann wird er uns mehr und mehr in solche spannenden Situationen reinbringen, weil wenn Gott irgendwas in dieser Stadt vorhat, dann ist es, er möchte sein Reich bauen. Er sieht all die Leute da draußen, die ihn nicht kennen. Und er sagt, ich habe hier meine Agenten, meine Truppe, die im Auftrag von mir unterwegs sind. Und da kommt es nicht drauf an, wie jung oder alt oder begabt oder sonst wie sie sind, sind meine Agenten und Agentinnen. Und wenn die bereit sind zu gehen, dann kann ich hier viel erreichen. Und daher die Herausforderung und Einladung, Gott zu fragen, was hast du für einen Auftrag für mich? Und zum Schluss eine sehr kleine, merkwürdige Randnotiz. Der Beamte lässt sich taufen. Das ist der krönende Abschluss von diesem seltsamen Auftrag, zu dieser einsamen Landstraße nach Gaza zu gehen, obwohl es menschlich nicht sinnvoll schien. Und so seltsam, wie diese Begebenheit anfing, so endet sie auch. Plötzlich, kaum ist der Beamte getauft, Philippus ist weg. Göttliches Beamen oder sowas in der Art. Kurzerhand entrückt und guckt sich um und sagt, eben war ich noch auf der steinigen Landstraße jetzt. Ich glaube, das ist Aschdod. Okay, das nächste Abenteuer. Und er lässt sich drauf ein und predigt das Evangelium. Und wir haben den Auftrag, alle Welt zu Jüngern zu machen. Das ist unsere dringliche Mission. Lassen wir uns darauf ein und fragen Gott, was hast du für mich heute? Was möchtest du, dass ich tue für dich? Das ist spannendes Leben.